Und ja, herzlich willkommen zum Anderswachsen Podcast. Heute mit Annegret Richter-Mesto, der Gemeinde oder einer Gemeindepädagogin aus der Johanneskreuz-Lukas-Gemeinde in Dresden. Auch eine Anderswachsen-Gemeinde. Schön, dass du da bist.
Danke und danke für die Idee. Das ist mein zweiter Podcast und der erste in Interviewform, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt.
Okay.
Aber ich denke, das wird jetzt einfach ein nettes Gespräch.
Das war dein erster Podcast?
Der erste Podcast war der Gottesdienst unterm Sternenhimmel, den wir vor einigen Wochen aufgezeichnet haben, weil er leider nicht live stattfinden konnte.
Ja.
Genau. Und das hat Spaß gemacht, aber da hatten wir halt alles, was an Texten so zu sprechen war, vorformuliert und mussten das einfach nur noch sozusagen ablesen und waren jetzt nicht unbedingt herausgefordert, da zwischendrin noch auf spontane Fragen oder sowas zu reagieren.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, willst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen und wie es dir jetzt gerade so geht?
Ja, das kann ich machen. Also ich bin Gemeindepädagogin in einer sehr großen Gemeinde, die aber erst seit 1. Januar so groß geworden ist. Davor war ich im Kirchenbezirk angestellt, aber für den Teil Kreuzkirchgemeinde schon zuständig. Und wir finden uns, glaube ich, gerade alle so irgendwie ein in den neuen Strukturen, beziehungsweise auch wiederum nicht, weil durch Corona da ganz viel auch doch anders geworden ist und ganz viel, was an Entwicklung vielleicht schon da gewesen wäre, nochmal so ein bisschen gebremst wurde oder an anderen Stellen vielleicht auch befeuert wurde. Das wird sich so ein bisschen zeigen. Genau, und ansonsten bin ich verheiratet und habe einen Sohn, der ist 3,5 und mit dem bin ich halt seit Mitte März oder eigentlich Anfang März schon zu Hause und versuche so ein bisschen die Betreuung zu Hause und die Arbeit als Gemeindepädagogin, die jetzt ohnehin gerade ganz anders stattfindet, als sie es normalerweise stattfinden würde, so unter einen Hut zu bekommen.
Mhm. Da kommt voll die gute Überleitung. Weil wir hatten uns neulich ja mal so zwischen Tür und Angel unterhalten darüber, wie gerade so Arbeitsleben, also Erwerb, Arbeitsleben und privates Leben unter einen Hut zu bringen ist und gerade für dich auch mit Kind und Familie. Und das ist halt heute auch unser Thema, Gender-Aspekte der Corona-Krise beziehungsweise wie Geschlechtergerechtigkeit eigentlich in einer Anderswachsen-Gemeinde auch aussehen kann, was man dabei so bedenken muss. Und da habe ich bei unserem Gespräch gemerkt, dass da jetzt gerade viele Problematiken so ans Licht kommen, hochkochen, die es so auch gegeben hätte, aber die jetzt irgendwie nochmal extremer spürbar sind. Und genau deswegen, weil du es gerade erwähnt hattest, wie ist denn das für euch gerade zu Hause? Wie handelt ihr die Situation?
Also wir haben ein Kind und wir haben kein Schulkind. Das empfinde ich als einen großen Vorteil, weil ich merke, dass wir dadurch einfach viel weniger Druck haben als zum Beispiel Eltern, die Schulkinder haben, die vielleicht auch wirklich die ganze Zeit jemanden brauchen, der ihnen Unterstützung gibt bei der Bewältigung der Aufgaben. Muss ich jetzt so nicht oder müssen wir so nicht? Und ansonsten ist es so, dass mein Mann in einer recht regelmäßigen Arbeit ist. Der arbeitet in einem Sanitätshaus und hat da normalerweise seine festen Arbeitszeiten und ist dort auch noch nicht so lange. Also der ist dort quasi so stillschweigend per WhatsApp-Nachricht aus der Probezeit in einen unbefristeten Vertrag übernommen worden während Corona. Das war irgendwie auch so ein bisschen lustig eigentlich, was Corona so möglich macht. Denn normalerweise gibt es ja da immer noch so ein Gespräch, ne? Und das gab es halt überhaupt nicht. Genau, und der ist mal kurz in Kurzarbeit gewesen für 28 Stunden in der Woche, was bedeutet hat, dass er halt einen Tag in der Woche nicht zur Arbeit gefahren ist. Aber sonst ist es halt so, dass ich eben zu Hause bin die meiste Zeit und wir haben das eine Zeit lang so ein bisschen geregelt, wenn er aus seiner Schicht kommt, weil das durch Corona auch so war, dass die zwei Schichten hatten, also eine Woche früh, eine Woche Spätschicht, dass ich dann eben in der Zeit, wo er dann da ist, auch mal ins Büro fahren kann oder so. Aber ja, unser Sohn ist ziemlich Mama fixiert und das hat sich jetzt halt auch sehr verstärkt in dieser Zeit. Und genau, in diesen ersten Wochen der Ausgangsbeschränkung, da habe ich echt manchmal gedacht, wie krass sich das anfühlt, wenn plötzlich so sämtliche Betreuungsoptionen, die man außerhalb der kleinen Kernfamilie hat, wegfallen. Also wenn Oma und Opa nicht besucht werden können oder auch selber nicht kommen können, wenn der Kindergarten halt dicht hat, wenn man auch nicht einfach mal die Adoptiv-Omi, die wir sonst haben, fragen kann, kommst du mal? Oder also so, ja. Das fühlt sich ganz komisch an. Und ich glaube, dass das für viele Familien echt eine Riesenherausforderung einfach ist oder war oder noch
ja,
ist.
Und da fallen ja unglaublich viele Unterstützungsstrukturen genau. einfach weg. Ja.
Und das also empfand ich streckenweise als sehr anstrengend. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass ich das teilweise auch genossen habe oder genieße einfach, ne? Wenn man so viel Zeit dann hat, lernt man sich ja auch nochmal anders kennen. Also da lerne ich auch mein Kind irgendwie ganz anders kennen. Und so nach den ersten Wochen, wo wir uns, glaube ich, auch viel aneinander gerieben haben, ist es jetzt gerade so ziemlich eingespielt, sodass ich gerade denke, ach, und jetzt?
Das ist also nicht alles schlecht.
Und jetzt ist der Kindergarten dann doch bald wieder geöffnet. Aber ich bin halt in einer recht privilegierten Position, empfinde ich es jedenfalls so, weil ich nicht fürchten musste, dass ich jetzt in Kurzarbeit gerate. Oder.
Wie ist denn dein, wie viel Prozent hast du an
also der ich Stelle? Ich habe insgesamt so knapp über 75%. Das hängt an den Religionsstunden, die in meinem Vertrag halt drin sind. Das ergibt so eine ganz komische, ungerade Zahl. Aber genau, also so 31 Stunden ungefähr pro Woche, theoretisch.
Und wie habt ihr das dann zu Hause aufgeteilt, die ganze Hausarbeit? Und also habt ihr, von einigen habe ich zum Beispiel gehört, dass sie sich auch so Schichten gemacht haben, dass jemand hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig ist oder für Kochen, Putzen oder irgendwas. Wie habt ihr das geregelt?
Also wir haben das eigentlich gar nicht geregelt. Also beziehungsweise, vielleicht sollte ich dazu noch erzählen, dass wir in einer interkulturellen Ehe leben. Also mein Mann kommt aus Syrien und ich empfinde das schon so, dass er manchmal vor dieser großen Herausforderung steht, zu verstehen, dass das mit den Frauen hier in Deutschland einfach anders funktioniert. Also ich will es um Gottes Willen nicht sagen, dass das ein Macho ist, aber der kennt es halt von seiner eigenen Kindheit und von seinem Umfeld her so, dass Frauen eben nicht erwerbstätig sind, sondern dass die halt zu Hause alles managen. Und dieser Punkt zu Hause alles zu managen, der liegt schon echt bei mir. Das finde ich manchmal auch unglaublich anstrengend. Und ich versuche ihn da immer so ein bisschen auch regelmäßig zu sagen, dass ich das als anstrengend empfinde und dass ich das auch nervig finde. Und ich finde, der hat da auch schon ganz viel dazu gelernt oder hat da schon ganz viel so an Veränderungen durchlebt sozusagen, seitdem wir uns kennengelernt haben. Aber es ist schon so, dass dieses Management, ja, wer macht jetzt was, liegt irgendwie bei mir. Und wenn ich dann sage, hier geh mal in die Küche oder mach mal dies oder mach mal das oder es müsste mal einer den Staubsauger zur Hand nehmen oder so, dann ist es auch kein Ding, ne? Dann macht er das auch. Aber wir haben jetzt auch nicht uns hingesetzt und da irgendwelche ausgeklügelten Pläne aufgestellt, wie man das vielleicht in der WG gemacht hätte oder sowas. Ne? Von daher, das ist bei uns jetzt nicht so, dass wir uns da voll aufgeteilt haben und so, sondern eher so dieses Ding, wenn ich halt einen Termin habe oder so und weiß, der ist halt in der Zeit, wo mein Mann zu Hause ist, dann funktioniert das total gut.
Okay.
Und wenn es in Nicht-Corona-Zeiten sozusagen wäre, dann würde ich halt gucken, ist er da, also ne, von den Arbeitszeiten her, oder müsste ich halt meine Eltern fragen oder die Adoptiv-Omi, die wir haben, zum Beispiel unseren Sohn aus der Kita abzuholen. Genau.
Also, wenn die Fragen zu persönlich werden, musst du sagen, ne, aber frustriert dich das dann manchmal, dass es so eine Doppelbelastung für dich gibt, aber also wenn ihr beide ungefähr 75% arbeitet und du ja aber dann auch noch diese unbezahlte Arbeit hauptsächlich dafür verantwortlich bist, keine Ahnung, ist das frustrierend oder?
Also, ich glaube, frustrierend ist das falsche Wort. Ich empfinde es halt manchmal als anstrengend. Ich laufe aber auch nicht so durch meinen Alltag und denke die ganze Zeit in diesen Kategorien. Also das ist, also ich kann das total nachvollziehen, dass diese Kategorien da sind und dass die auch gedacht werden. Also dass man sagt, es gibt die Erwerbsarbeit, wo man halt Geld dafür bekommt, und es gibt diese die Care-Arbeit, die mit den Kindern zu tun hat, und es gibt dazu noch, was weiß ich, die Arbeit im Haushalt oder dieses, wie nennt man das, Mental Load, ne? Genau, also diese Arbeit, die man so im Kopf hat, ne? Wenn es ums Überlegen geht, wie ist der Plan für die nächste Woche oder das Kind braucht eine neue Hose oder solchen Kram, ne? Und ich denke das nicht die ganze Zeit, dass das so ist, aber schon, klar, manchmal, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade voll eigentlich total erschöpft oder so, ne? Dann überlege ich halt schon, warum ist das so? Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo es die Arbeit im Sinne von zu viel Arbeit nicht ist, oder die Erwerbsarbeit im Sinne von zu viel Arbeit nicht ist, merke ich schon, na klar, das ist voll anstrengend, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und irgendwie auch so einen gewissen Anspruch hat. Ne? Ich will ja nicht einfach nur zu Hause sein und die Zeit vertrödeln so. Also das ist auch okay, aber dann denke ich ja halt schon manchmal, ach, wir könnten mal wieder basteln, malen, keine Ahnung. Mhm. Ne? So was die im Kindergarten vielleicht machen würden. Und und dass das dann an manchen Stellen echt auch anstrengend ist und dann vielleicht auch frustrierend wird. Ja, das merke ich schon. Also da gab es auch mehrere Gespräche in der Zeit jetzt. Und ich denke, dass das nicht nur bei uns so ist. Also dass das auch völlig unabhängig ist von diesem interkulturellen Ding, wo ich für mich sagen muss, da kann ich noch mal mehr irgendwie an manchen Stellen auch nachvollziehen, ne, warum da so wenig an aktivem Einbringen zurückkommt. So. Also ne, ich kenne aber unglaublich viele Leute, wo das ganz genau so läuft und wo das ganz genau so ist, und da ist nichts mit interkultureller Ehe oder so, sondern das ist halt so ein, ja, das ist halt immer so mitten im Thema, ne? Wie ist denn das eigentlich mit der Geschlechtergerechtigkeit?
Ja. Also gerade diese Muster, die kenne ich von meiner Beziehung, die hinter mir liegt, da lag die ganze Mental Load, also diese Verantwortung für das Wohlergehen der Beziehung, war ausschließlich bei mir. Ich erkenne das also bei fast allen Freundinnen, die ich habe, die in einer Beziehung sind, da, also gerade bei Hetero-Beziehungen, da ist die Verteilung eigentlich genauso. Und was ich vorhin meinte, dass auch Corona auch eine Gender-Krise ist, ist, dass das halt so, also da geht es dann weniger um Mental Load, aber gerade um diese Verteilung von Care-Arbeit, Pflegearbeit, die dann ja inzwischen auch viel in Erwerbsarbeit übergeht, dass halt die meisten dieser Berufe, die zu Pflege und systemrelevant in Anführungszeichen gehören, dass die halt von Frauen ausgeführt werden. Also 80% des Pflegepersonals ist weiblich. Und ich habe vorher so ein bisschen ein paar Zahlen auch geguckt, damit es nicht nur so ein Rumgerede ist. Und 60% also von systemrelevanten Berufen, also alles, was Pflegebetreuung, Einzelhandel und auch Reinigungskräfte sind auch von Frauen ausgeübt. Und was das auch nochmal verstärkt, diese finanzielle Krise auch, für die sich ja dann langfristig so auf Frauen auswirkt, ist, dass halt Frauen vermehrt in Teilzeit oder Minijobs arbeiten. Also 62% der Frauen arbeiten in Teilzeit, während nur 36% der Männer in Teilzeit arbeiten. Und das ist jetzt auch eine Beobachtung, die ich in Gesprächen mit anderen gemacht habe, dass ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei dir schon so rausgehört habe, aber dass es irgendwie ganz selbstverständlich war bei den meisten, nicht bei allen, aber dass der Mann dem bezahlten Job halt auf jeden Fall nachgeht und die Frau dann irgendwie ein bisschen, also runterfährt und irgendwie nur 50% arbeitet damit oder nur 20%, damit halt irgendwie das Kind versorgt ist.
Also jetzt in unserem Fall ist es so, dass mein Mann sowieso viel weniger verdient als ich. Also bei uns ist das sozusagen ein bisschen umgekehrt. Ja. Und dadurch, dass er halt noch so neu ist in der Firma, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen unausgesprochen geblieben. Aber für mich kam das jetzt auch nicht in Frage, ihn darum zu bitten, dass er jetzt mal in der Firma nachfragt, ob er jetzt noch weniger arbeiten gehen kann, weil am Ende quasi für ihn das längerfristig nämlich einen riesen Nachteil bringt. Und für mich ja sowieso klar war, dass ich jetzt nicht, also keine Nachteile davon habe, wenn ich jetzt im Homeoffice bin, außer dass es eben anstrengend ist, ne? Und so über die Kräfte geht. Aber das ist in unserem Fall jetzt nicht so. Aber ich weiß, was du meinst, und ich habe da auch ganz unterschiedliche Sachen aus meinem Umfeld gehört, ne? Also dass das von sowieso beide sind in Kurzarbeit und teilen sich das dann auch irgendwie zu Hause mit den Kindern, über die Frau ist automatisch in Kurzarbeit geschickt worden, oder es war automatisch so, dass sie weniger gearbeitet hat. Zum Beispiel bei Erzieherinnen habe ich das halt mitbekommen, dass die zwar auch weiter arbeiten sollten, am Anfang jedenfalls, aber dann eben auch viele Sachen im Homeoffice machen mussten, weil sie teilweise die Einrichtung gar nicht betreten durften, wenn sie keine Notbetreuung hatten und so weiter. Und ich glaube aber, dass das vermutlich wirklich so ist, dass in vielen Familien eben dadurch, dass der Mann vielleicht mehr verdient, oder ich habe zum Beispiel auch von Leuten gehört, die gesagt haben, mein Mann hat eine Firma, oder ist, ne, also ist selbstständig, wenn der jetzt halt ins Homeoffice geht und quasi, dann wird es echt schwierig, da irgendwie für ihn die Firma zu halten, oder, ne? Ja. Also ich glaube, da gibt es unglaublich eine ganz große Bandbreite von Sachen, die da sind, und was vielleicht noch unabhängig von dem Verdienst oder dem diesem Rollenmuster, in das wir vielleicht auch gerade tatsächlich so ein bisschen zurückgefallen sind, oder ne, was sich vielleicht jetzt nochmal einfach anders gezeigt hat oder anders zeigt, auch noch da ist, denke ich, jedenfalls wenn ich von mir ausgehe, so ein bisschen der eigene Anspruch an die Rolle als Mutter. Ja. Also ich glaube, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Also ich glaube, es gibt Frauen, die vielleicht auch in einer Beziehung leben, wo dem Mann das genauso wichtig ist, die Vaterrolle auszufüllen, ne? Und wo das vermutlich einfacher ist, diese Care-Arbeit auch einigermaßen gerecht aufzuteilen. Aber so bei mir ist das halt auch so ein Stück weit, das Kind oder mein Kind, der 3 Jahre alt ist und der sowieso jetzt gerade durch dieses nicht in den Kindergarten gehen und Oma und Opa nicht besuchen können und so irgendwie gemerkt hat, hier ist ganz viel anders geworden, Spielplätze sind gesperrt, warum eigentlich, ne? Und dass das ja auch deutlich macht, die größere Sicherheit findet er bei mir als Mama, und da ist es irgendwie, glaube ich, auch, also ist für mich jetzt auch mein Anspruch zu sagen, und das kriegt der auch.
Ja, klar, man will ja irgendwie das Kind nicht verkorkst, nur weil man selber irgendwie gerade...
Das ist halt auch so ein bisschen ein Kreislauf, ne? Klar, wenn ich jetzt sage, das kriegt er auch, gibt es halt auch nicht die Chance zu sagen, der Papa kümmert sich ein bisschen mehr und vielleicht verändert sich da auch so ein Stück weit was. Also das ist so ein Kreislauf, ne? Der immer ja auch so in jedem einzelnen Familiensystem ja wahrscheinlich... in halt irgendeiner Form da ist.
Ja, wie war das irgendwie? Kinder lernen zu 80% oder 90% über das, was sie sehen und nachmachen? Okay, die Zahl ist jetzt nicht recherchiert, aber das meine ich mal irgendwo gehört zu haben. Woran glaubst du denn, dass es liegt, dass diese weiblich konnotierte Arbeit, also Pflege und reproduktive Arbeit im Sinne, dass unsere Arbeitskraft erhalten bleibt und dass wir überhaupt fähig sind, arbeiten zu gehen. Woran machst du das fest, dass es so ungleich bewertet wird und dass es ja wirklich auch eine Entwertung und in dem Sinne gibt, dass es nicht entlohnt wird und dass es oft auch so ins Unsichtbare gedrängt wird und zum Beispiel ja nicht ins Bruttoinlandsprodukt gezählt wird, einfach weil da kein Geld fließt?
Na, ich glaube, da hast du schon angesprochen, Bruttoinlandsprodukt hat ja was mit der Wirtschaftskraft der sogenannten zu tun, und ich glaube einfach, dass viele Leute überhaupt nicht verstehen, dass die Arbeit, die jemand in der Bildung mit Kindern macht oder die Arbeit, die jemand als Pflegeperson macht oder eben als Reinigungskraft oder wo auch immer, ne, in diesen ganzen Berufen, wo wir, denke ich, uns einig sind, dass das vor allem weibliche Menschen sind, die in diesen Berufen tätig sind. Das wird halt nicht gedacht, dass das irgendwie wichtig wäre für die Wirtschaft. Oder das ist halt so ein ganz komisches Denken aus meiner Sicht, dass man halt vor allem die Arbeit als wichtig bewertet, die halt irgendwie reinzählt, ne, in diese Rechnung. Was ist was macht eigentlich Wirtschaftskraft aus? Das ist total merkwürdig. Und dass wir nicht denken, also dass wir im Alltag überhaupt nicht drüber nachdenken, dass, wie wichtig das ist, dass Gesundheit zum Beispiel einfach deshalb erhalten wird, ja, weil jeder Mensch das, weil es einem Menschen einfach besser geht, wenn er gesund ist. Also ne, da geht es ja überhaupt nicht darum, dass ich wieder arbeiten gehen kann, wenn ich halt gesund geworden bin oder so, sondern dass es einfach gut ist, wenn man gesund ist und dass jeder Mensch das Recht dazu hat. Und irgendwie finde ich, das ist sowieso eine ganz merkwürdige Geschichte mit diesem Denken, dass die Wirtschaft halt so wichtig ist.
Ja.
Und ich glaube, da hat, also da, das merkt man ja auch an den Gehältern, ne? Also wenn man das mal vergleicht, was irgend so ein Manager von irgendeiner Automobilfirma oder so verdient und was eine Krankenpflegerin im Krankenhaus verdient, das ist ja so ein Unterschied, dass das ist ja eigentlich unglaublich.
Ja. Und dass jetzt halt Autohäuser wieder offen haben, bevor die Kitas wieder geöffnet werden.
Ja.
Da zeigt sich ja auch schon ganz viel Priorisierung. Ich hatte in dem einen Postwachstumsbuch gerade heute gelesen, Leben kann Kapital schaffen, aber Kapital kann kein Leben schaffen. Als du das eben erzählt hattest, was halt alles so zum Bruttoinlandsprodukt dazu zählt und worauf das eigentlich fußt, worauf das basiert, das ganze Geld, was so fließt, da ist mir das wieder in den Kopf gekommen. Okay, ich denke manchmal zu assoziativ für so einen Podcast. Aber ich weiß auch nicht genau, wann das angefangen hat, dass man anhand vom Bruttoinlandsprodukt irgendwie so den Wert ermisst oder anhand von Wirtschaft. Aber dazu zählt ja irgendwie, also das, was alles da sein muss, also damit wir überhaupt nicht nur existieren, sondern auch gut leben können. Das ist ja das, was du angesprochen hattest mit Gesundheit. Irgendwie auch ein gewisses soziales Leben merken wir ja gerade, ne? Irgendwie so ein Miteinander.
Ja.
Und das finde ich auch ganz spannend, auch Natur. Also wir brauchen ja irgendwie die Umwelt, die Ressourcen, Wasser, Luft, gewisse Mineralien, Salze, keine Ahnung, Öl. Also hoffentlich bald nicht mehr. Aber Energie, also wir brauchen ja, wenn man jetzt mal ganz utilitaristisch auf das alles guckt, für die reine Subsistenz, einfach für den Erhalt unserer selbst brauchen wir das ja. Und das wird ja alles weggedacht, unsichtbar gemacht. Na gut.
Naja, so ein Stück. Also genau, also so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch das Buch nicht gelesen, aber ich habe halt, mir kam halt der Gedanke, dass dieses minderwertig, also es ist ja so ein Stück minderwertiges Denken über zum Beispiel Pflegeberufe oder auch, also Pflegeberufe vielleicht gerade im Moment nur nicht mehr minderwertig ist Denken, aber wenn ich überlege, wie lange jetzt schon darüber diskutiert wird, ob die denn jetzt ihre 1.500 Euro brutto oder netto ausgezahlt bekommen, was dann ja gar nicht mehr 1.500 Euro sind und man sich so überlegt, wie lange das jetzt schon ist, dass das Pflegepersonal so wichtig ist und wie lange das auch noch sein wird voraussichtlich, also jetzt nur mal auf Corona bezogen, ne? Also das ist immer wichtig, keine Frage, aber da wird über 1.500 Euro gesprochen. Ich denke mir, da musst du dir doch verarscht vorkommen, wenn du wenn du zum Pflegepersonal gehörst. Also ich würde mir total verarscht vorkommen.
Ja, voll.
Und ich finde halt, dass irgendwie, klar, es sind gerade ganz, ganz viele Baustellen irgendwie in der Politik auch, ne, über die nachgedacht werden muss und wo die Leute auch mitgenommen werden müssen und so weiter. Das ist gar nicht die Frage, aber ich finde, manchmal könnte man ja auch zum Beispiel eben darüber nachdenken, wie ist denn das, wie denken wir uns das denn zukünftig? Ist das gerechtfertigt, dass wir jetzt über Autoprämien nachdenken, also Prämien für den Auto, für den Neuautokauf?
Ja.
Oder muss man nicht einfach mal drüber nachdenken, was vielleicht für Investitionen sinnvoll sind in unser Gesundheitssystem und auch in die Personalkosten? Da fehlt es mir irgendwie so ein Stück. Und ich denke, klar, wenn man das weiterdenkt, dann kommt man halt wieder dahin zu sagen, Frauen sind in der Regel weniger wert, also oder werden weniger wert geschätzt, was zum Beispiel die Bezahlung angeht, als Männer.
Mhm. Ja, faktisch gerade
einfach
so, ne?
Wenn man die Berufe schon miteinander vergleicht, ne? Also ja, in denen vor allem Frauen arbeiten und so weiter. Das finde ich echt, ja, das legt es gerade so ein bisschen offen. Das ist, glaube ich, kein neues Problem oder keine neue Diskussion, aber es wird halt gerade noch mal ein bisschen anders offen gelegt.
Fändest du es eine sinnvolle Lösung, wenn man jetzt innerhalb dieses Systems der Ökonomie denkt, dann zum Beispiel also Care-Arbeit zu bezahlen? Das gab doch mal so diese Herdprämie, war mal in der Diskussion oder also in Anführungszeichen habe ich das jetzt gesetzt, das hat man nicht gesehen.
Ja.
Wäre das eine Möglichkeit, sowas bezahlbar zu machen?
Also ob ich das sinnvoll finde oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt, also es ist die Frage, wo dieses Geld dafür herkommt, ne? Also es ist halt, das wäre halt wirklich eine Veränderung überhaupt des ganzen Wirtschaftssystems, ja, wenn man so denkt. Und ich denke, dann würde es vielleicht so sein, dass manche, also dann würde ich, also wenn ich es von mir ausgehe, so auch mit der Erfahrung aus den vergangenen Wochen, wo ich gemerkt habe, wie schön das eigentlich auch ist, wenn man mehr Zeit als 3 Stunden am Tag mit seinem Kind verbringt, ne, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde nur noch 50% arbeiten und wenn ich quasi für die Care-Arbeit Geld bekäme, wäre das super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht Männer gibt, die ihre Vaterrolle wirklich ausfüllen wollen und eben diesen Kontakt zu ihren Kindern gerne ausleben und möchten und so, dass die das dann vielleicht sogar in Anspruch nehmen würden und sich nicht so schwer täten damit, beispielsweise in Teilzeit zu arbeiten oder so.
Da muss es aber eine ordentliche Prämie sein.
Andererseits ist es dann, also andererseits reden wir ja dann noch nicht darüber, inwieweit das auch wertgeschätzt und anerkannt ist. Also ich glaube, diese komischen Blicke, wenn jemand sagt, ich bin mit meinen Kindern 3 Jahre zu Hause, ne? Die wären ja dann immer noch da. Oder eben die komischen Blicke dann, wenn jemand sagt, nach einem Jahr, ich gehe wieder arbeiten. Also ich glaube, was man immer hat und was vielleicht auch immer so ein Problem ist, ist, dass Menschen gerne bewerten, was andere tun in den Kategorien. Das eine ist gut und das andere ist nicht so gut oder besser. Oder also irgendwie, und dieses Bewertungssystem ist, glaube ich, schwierig.
Ja. Okay, dann mache ich hier mal so den Cut und komme zu der Upcycling-Challenge.
Ich bin gespannt.
Okay, du kriegst jetzt, passend zu Muttertag, der gerade war, die Option, dir zu überlegen, was du entweder, also du hast 10 Sekunden Zeit, dir zu überlegen, was würdest du... Du kriegst ja wahrscheinlich jetzt noch lange selbstgebastelte Geschenke zu Geburtstagen und Muttertagen. Und ich weiß, es gibt auch Eltern, die das alles 20 Jahre oder wahrscheinlich bis zum Lebensende aufbewahren. Aber was könnte man denn noch damit machen? Oder wie kann man das noch, also wenn man es nicht in der Ecke verstauben lassen will, was könnte man mit alten selbstgebastelten Geschenken machen? Und genau, krass, jetzt so 10 Sekunden Zeit zu überlegen.
Also was, also wenn du meinst, wenn ich jetzt von meinem Kind was Selbstgebasteltes bekomme, was der schon, keine Ahnung, aus Papier oder irgendwas hergestellt hat, was ich damit noch machen könnte, außer es in eine Kiste zu legen,
naja,
und also in 20 Jahren zu zeigen.
Wenn es so einen Monat auf dem Schrank steht und, also weiß ich nicht, so ausgewählte Stücke bleiben, dann bestimmt kommen auch mal an die Wand. Aber wenn man jetzt alles aufhebt, dann hat man ja irgendwann eine ganze Umzugskiste voll mit Kram. Und mich würde einfach interessieren, was macht man damit?
Also ich hab gehofft, dass du mich so in die Richtung fragst, was wir so im Alltag vielleicht schon machen an Upcycling-Sachen oder so.
Okay.
Und jetzt
kannst
fällt mir ein, nee, und jetzt nee und ich und vielleicht hängt das zusammen. Also mir fällt zum Beispiel ein, wenn mein Sohn jetzt irgendwas Bestimmtes basteln will, ne, so, dass wir dann halt ganz oft irgendwie alte, sowieso schon mal bedrucktes Papier nutzen und die Rückseite oder irgendwie Pappe aus einem Versandkarton oder so ausschneiden oder sowas. Und und was man damit noch machen kann, na sicherlich, man kann da verschiedene Collagen oder so mitmachen. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die alles unbedingt aufheben. Irgendwann kommt es dann auch mal weg. Oder aber was? Wir haben so einen tollen Kindergarten-Ordner, wo das auch reinkommt. Und was wir jetzt aber zum Beispiel gemacht haben, ist auf dem Balkon so haufenweise irgendwelche Samen, die wir so gefunden haben in der Wohnung. Ne? Ja. Man kriegt, also ich weiß nicht, ich habe in den letzten Jahren immer mal irgendwie eine Samentüte mit Blumensamen oder irgend sowas geschenkt bekommen. Und dann hatten wir bis zu diesem Jahr irgendwie keine Gelegenheit, das mal so richtig exzessiv zu verteilen in der Erde. Und jetzt haben wir ganz viel Zeug verteilt. Und zum Beispiel stehen da jetzt auch so eine alte Tetra-Pack-Tüte mit einem, also was mein Sohn auch mal geschenkt bekommen hat, ne, da ist der Maulwurf drauf und da hat er halt draus getrunken und das Ding sieht nett aus, aber es ist halt eine Tetra-Pack-Tüte und irgendwie, okay. Und dann ist jetzt halt dort zum Beispiel, wächst da jetzt halt eine Sonnenblume drin oder sowas. Und das hat der Samuel eigentlich, also das ist mein Sohn, ziemlich leidenschaftlich auch mit befüllt und fand es cool, dass wir da jetzt irgendwie, ach guck mal Mama, und jetzt ist da der Maulwurf da und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mit Bildern auch so irgendwelche Pflanzgefäße oder sowas bekleben könnte oder so. Und dann sind die halt noch für eine Weile auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett sichtbar und irgendwann, wenn sie halt, keine Ahnung, mehrmals aus Versehen begossen wurden oder so und nicht mehr schön aussehen, dann ist es auch okay.
Ja, das ist eine schöne
Idee.
Hat das deine
Frage jetzt ein bisschen beantwortet?
Ja, also ich habe mich halt selber gefragt. Ich wüsste nicht, was ich mit so viel Zeugs machen sollte. Und ich dachte, vielleicht hast du ja als Gemeindepädagogin eine ganz kreative Idee und
also,
freue mich jetzt schon.
Also, sag mal so, mit dem Dreijährigen hält sich es auch noch in Grenzen. Oder mit meinem Dreijährigen, der ist jetzt auch nicht so, dass der jeden Tag irgendwas bastelt oder schenkt oder so. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ne? Und als Gemeindepädagogin neigt man auch dazu, gerne Dinge zu tun, wo die Kinder dann irgendwie noch was Kleines mit nach Hause nehmen können, was ja dann aber wieder dazu führt, dass die dann irgendwelchen Krimskrams zu Hause noch im Kinderzimmer rumliegen haben. Und ja, mir fällt noch ein, dass zum Beispiel, wenn von den Spielzeugautos irgendwie Räder abfallen oder so, dass wir die also nicht wegschmeißen, sondern die bleiben halt in der Autokiste und da wird auch immer noch mitgespielt, da wird dann halt irgendwas sortiert oder so. Oder wir haben letzten Herbst Kastanien gesammelt, ziemlich viele, weil es einfach schön war, Kastanien zu sammeln. Und dann ist es so, dass jetzt, wir haben jetzt Mai, also der spielt immer noch damit und baggert die regelmäßig in der Wohnung umher. Sowas halt. Und das könnte man ja zum Beispiel auch mit irgendwelchen kleineren Sachen machen, die mal von irgendwo her gebracht werden.
Ach cool. Danke, danke. dann frage ich jetzt mal noch mal ein bisschen spezifischer auf die Kirche bezogen. Findest du, dass die Kirche ein frauenfreundlicher Arbeitgeber ist?
Also, das ist, ich glaube, das ist also die Frage so ganz allgemein zu beantworten, das fällt mir jetzt schwer, weil die Kirche ja auch ganz viele Unterorganisationen hat, ne? Und auch in Kirche zum Beispiel verschiedene Arbeiten unterschiedlich bewertet und unterschiedlich auch bezahlt werden, so einfach durch das geltende, durch die geltende kirchliche Dienstverordnung, ne, wo geregelt ist, wer in welcher Tätigkeit was bezahlt bekommt.
Das ist auch gleich nochmal eine spannende
und genau, und von daher wäre das eher spannend, ob denn Frauen, die bei Kirche arbeiten, ob sie das nun zum Beispiel in der Diakonie tun, was ja auch zur Kirche gehört, oder wie ich als Gemeindepädagogin, was die halt so für ein Gefühl haben dazu. Und jetzt mein Gefühl, gerade in dieser Zeit, ist, dass zumindest mein Arbeitgeber sehr freundlich mit mir umgeht, indem er zum Beispiel sagt, du musst uns jetzt hier nicht aufschreiben, dass du wirklich die Stunden, die du auch von uns im Moment bezahlt bekommst, oder ne, dass du die auch wirklich gerade arbeitest. So, das hilft sehr, also irgendwie so ein Stück. Wiederum hat neulich eine Kollegin zu mir gesagt, naja, wie oft ist man denn als Gemeindepädagogin oder auch als irgendjemand, der kirchliche Veranstaltungen in am Wochenende oder in der Freizeit von anderen Leuten begleitet? Wie oft ist man denn viel zu spät raus aus der Veranstaltung? Oder wie oft habe ich meine, also ich jetzt nicht, aber die Kollegin, wie oft habe ich meine Kinder eine halbe Stunde später als verabredet aus dem Kindergarten abgeholt, weil ich es halt nicht eher geschafft habe, ne? So, und jetzt ist es eben mal andersrum.
Ja.
Ich glaube grundsätzlich, was hast du gefragt, familienfreundlich oder frauenfreundlich?
Also ich glaube, ich habe frauenfreundlich gefragt und ich frage mich gerade, wo du so erzählst, inwiefern familienfreundlich
also ich glaube, also zusammenhängt. Ich muss sagen, als ich noch Single war und da habe ich auch schon in Kirche gearbeitet bei einem anderen Arbeitgeber, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass mich die Arbeit als Gemeindepädagogin irgendwie jetzt speziell als Frau irgendwie, dass mir das Nachteile bringt. Ich denke tatsächlich erst seitdem ich halt mit Kind wieder arbeiten gehe, daran, dass es ganz oft so ist, dass diese Veranstaltungen am Nachmittag oder am Abend eigentlich nicht familienfreundlich sind. Andererseits, man weiß ja, was man tut. Also wenn ich wenn ich eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe oder zur Krankenpflegerin, na, dann weiß ich, wenn ich im Krankenhaus arbeite, dass ich im Schichtdienst eingesetzt werde oder so, ne? Also ja, das ist halt irgendwie so ein Ding, ob ein Arbeitgeber dann sagt, ich ermögliche verschiedene Dinge auch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch meinen Sohn schon zu manchen Veranstaltungen mitgebracht habe. Ja. Und dann war es eher eben so die Leute, die sonst noch da waren, ne? So, die da eigentlich sehr freundlich drauf reagiert haben.
Vielleicht ist das auch gar nicht so die Frage, inwiefern Kirche als Arbeitgeber in familienfreundlich oder arbeitsfreundlich, frauenfreundlich ist. Aber was mir aufgefallen ist, wo du das gerade auch mit diesen ganzen späten Sitzungen für Ehrenamtliche ja auch und mit den ganzen Gruppen, mein Eindruck ist schon, dass das, oder das habe ich jetzt auch schon viel zurückgemeldet bekommen, dass viele von diesen Sitzungen, gerade wenn es um Gremien geht, dass das nicht besonders familienfreundlich ist. Und da es halt gerade einfach noch so ist, dass Pflegearbeit zu Hause, Care-Arbeit vor allem von Frauen ausgeübt wird, dass da halt vor allem eher Männer in den Gremien sitzen und dann ja auch Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Also das ist natürlich nicht komplett 100%, also es gibt ja natürlich offensichtlich Frauen in Kirchenvorständen und so, aber...
Also ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ein strukturelles Problem, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man das auflösen könnte, weil, also wenn ich jetzt an mich denke, dann gibt es eigentlich keine Zeit, die in der Freizeit von Ehrenamtlichen zum Beispiel liegt, die jetzt wirklich familienfreundlich ist. Also dann müsste ich sagen, ich kann gar nicht zu irgendwelchen Sitzungen. Ne? Dann ist es halt so, dass eben mein Mann dann unseren Sohn betreut oder so. Und trotzdem, klar, wenn man, ne, ich habe auch eine Kollegin, die alleinerziehend ist, also dann ist es halt, das ist schwierig, das ist aber, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil du kannst ja nicht die Ehrenamtlichen am Vormittag zum Beispiel, wenn dein Kind in der Schule oder in der Kita ist, zu einer Sitzung bitten. Oder was man auch nicht will, ist dann irgendwie die Wochenenden zum Hauptarbeit, zur Hauptarbeitszeit zu erklären. Also
aber wie sieht das denn mit Kinderbetreuung vor Ort aus? Oder wenn man so eine Spielecke hat oder ich weiß nicht.
Also genau, also da gibt es nicht. Also, ich denke, diese Möglichkeiten gibt es sicher. Also klar, wenn ich irgendwo bin, wo sowieso Veranstaltungen mit Kindern stattfinden, ist ja immer irgendwie ein gewisses Repertoire an Spielzeug oder vielleicht auch irgendwie Kreativsachen oder Büchern oder was auch immer da. Das kommt vielleicht dann aber auch drauf an, ob das Kind das dann so mitmacht. Ne? Also wenn mein Sohn jetzt erlebt, ich bin gerade aufmerksamkeitsmäßig eigentlich überhaupt nicht bei dem, dann fängt er auch mal gerne an, so das einzufordern auf eine Art und Weise, die mich dann wieder zusätzlich stresst.
Okay.
Also ich glaube, Kirche an sich hat viel, oder dieses, was du vielleicht auch ein bisschen erfragt hast, ich glaube, es gibt viel Verständnis auf vielen Ebenen und bei vielen Menschen in Kirche für dieses Ding als Frau und eben gleichzeitig Mutter zu sein.
Gibt es das aber auch für Väter, die gleichzeitig,
also Männer, auch die gleichzeitig für Väter gibt? Ich denke schon. Ich könnte mir vorstellen, dass Väter das mehr einfordern müssen. Also, das weiß ich aber nicht. Ich Ne? Ich bin keiner so. Das wäre spannend, mal mit einem Mann zu sprechen, der bei Kirche beschäftigt ist, ob, wie der das empfindet.
Weil das Problem sehe ich gar nicht darin, das Verständnis, dass Frauen auch Mütter sind, weil das wird ja fast vorausgesetzt. Also ich glaube, es gibt ja kaum eine Institution, die sich so auf Familien konzentriert wie Kirche. Das Problem sehe ich halt eher darin, dass es entweder, dass es erstens gar nicht vorgestellt werden kann, dass es Frauen auch ohne Kinder gibt oder ohne Partner. Und dass eben auch Männer Väter sind. Also das ist, und das wird ja auch immer wieder reproduziert, das erlebe ich zumindest immer in Gemeinden, dass ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Frauen, die in der Kirche, in den Kirchenräumen sind, dass die wegen Mutter-Kind-Kreis, es wird dann nicht mal Eltern-Kind-Kreis, sondern Mutter-Kind-Kreis von einigen genannt. Oder ja, das machen dann die Frauen im Kirchencafé. Also das ist so, also offiziell nicht, aber irgendwie schwebt es doch immer noch so im Raum, dass es so eine ganz traditionelle Rollenaufteilung gibt. Und deswegen, also ich kann es immer nicht so richtig greifen, wo man da ansetzen könnte. Aber deswegen frage ich so nach, wo...
Also jetzt, wo du das mit diesem, also jetzt, wo du das anbringst, wo Frauen eigentlich in kirchlichen Kontexten außerhalb vom Berufstätigsein vorkommen, ne? Das stimmt, das erlebe ich auch, dass gerade so irgendwelche Kirchenkaffeesachen oder wir wollen ein Picknick machen, wer bringt dafür was mit? Na, da fragt man mal im Mütterkreis nach oder also als ich zum Beispiel angefangen habe, in der Kreuzkirche zu arbeiten, da gab es eben auch noch den sogenannten Mütterkreis und ich habe dann erstmal versucht rauszufinden, wer ist denn da eigentlich? Und das waren wirklich nur Frauen, aber die waren inzwischen über 60 und die das hieß einfach Mütterkreis, weil die sich irgendwann mal vor 40 Jahren mit ihren Kindern halt in so einer Art Mutter-Kind-Kreis getroffen haben. Und ich habe dann halt das umbenannt, weil ich eben mir zum einen auch an solchen Stellen wünschen würde, dass Männer sich da mehr auch beteiligen oder dass mehr Männer da einen Zugang finden. Und zum anderen eben ne, dieses Ausgrenzende gerne vermeiden will. Aber ich denke tatsächlich, in vielen Köpfen ist dieses Denken einfach noch da. Vielleicht liegt das auch daran, dass in vielen Kirchgemeinden die Ehrenamtlichen, die gerade so diese Organisation ringsrum machen, halt auch schon nochmal eine Generation älter sind als wir und dass das vielleicht da sogar noch ein Stück mehr verankert ist, dieses Denken, ne? Ich backe den Kuchen und der Mann engagiert sich in der Nachbarschaftshilfe oder so. Also, ne? Das könnte ja auch andersrum sein, aber auf die Idee kommen viele gar nicht. Und wenn es dann doch mal irgendwie so ist, also stell dir mal die Omi vor, wo plötzlich eine Frau mit dem Werkzeugkasten als Nachbarschaftshelferin vor der Tür steht. Die fällt, also, ne? Ja. Das wäre revolutionär. Und ich glaube, dass das in Kirche tatsächlich an vielen Stellen noch so ist und vielleicht auch da, wo es ein bisschen aufgebrochen wird, sehr an den Personen hängt, die da vor Ort sind. Also ich glaube, auch dieses Ding, dass zum Beispiel in Gesprächskreisen oder so Männer häufig gar nicht auftauchen, also dass man zwar Männer in Gremien findet, also im Kirchenvorstand oder meinetwegen auch noch im Posaunenchor, wenn es einen gibt, aber ansonsten halt Männer eigentlich unterbesetzt sind in der Repräsentation der Gemeinde. Das weiß ich nicht, vielleicht liegt das an den Angeboten oder vielleicht daran, dass, keine Ahnung, halt vor Ort keiner ist, der da so ein bisschen ein guter Bezugspunkt ist oder so. Ja, das ist echt voll spannend.
Wie würde denn für dich eine sich Geschlechtergerechtigkeit in einer anderswachsenen Gemeinde abzeichnen oder wodurch würde die sich erkennbar machen? Ich weiß nicht, hattest du eben das Bild angesprochen mit sowohl Männern wie auch Frauen, die in der Nachbarschaft sind.
Ja, also ich glaube so ein Stück weit, dass man vielleicht schon allein sprachlich eben versucht zu vermeiden, bestimmte Angebote auf eine bestimmte Zielgruppe schon irgendwie hinzubiegen. Ne? Also mir liegt zum Beispiel viel daran zu versuchen, diese männliche Bezeichnung von allen möglichen Dingen irgendwie zu vermeiden. Also ich brauche auch nicht immer den sogenannten Gender Gap, aber ich spreche zum Beispiel nicht mehr von Teilnehmern, sondern von Teilnehmenden oder so. Und dann ist es irgendwie für mich schon mal ein Schritt. Ne? Und wenn das in der Gemeinde so eine Weile durchgezogen wird, dann stelle ich mir jedenfalls vor, ne, Sprache, die so ein Alltag wird, die wird vielleicht auch mal eine Alltagssprache für Leute einfach so, die das dann wiederum weitergeben. So, das wäre so das eine. Und das andere halt, vielleicht auch manchmal so gar nicht diesen erstaunten Blick zu haben, wenn jemand etwas tut, was vermeintlich nicht passt. Ne? Also so die Frau mit dem Werkzeugkasten oder der Mann, der gerade einen Kuchen gebacken hat, beispielsweise. Ne? Jetzt sind wir auch wieder voll im Klischee drin, aber ja. dass das einfach gar keine Rolle mehr spielt. Vielleicht irgendwann, ob das jetzt nur eine Frau oder ein Mann ist, der oder die bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Oder halt, ne, dass zum Beispiel man sagt, es ist ein Elternkindkreis und es ist nicht der Mutterkindkreis. Und das ist auch, da wird jetzt auch nicht schräg geguckt, wenn da halt zwei Papas mit drin sitzen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber ich glaube, das ist so ein weites Feld irgendwie. Bei Geschlecht, also ich denke bei dem Wort Gerechtigkeit halt auch manchmal so, was ist denn das eigentlich? Also was versteht man denn jetzt unter Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn man zum Beispiel sich irgendwie die Arbeit gleich auf, also ist gerecht gleich, dass jeder das Gleiche macht oder ist gerecht, dass jeder das macht, was er gut kann oder sie gut kann oder also was ist Gerechtigkeit?
Also eigentlich reden wir schon sehr lange, aber dann will ich jetzt doch noch fragen, weil du das mit der Gerechtigkeit ansprichst, wäre zum Beispiel eine Quote für Gremien sinnvoll? Also sowohl Kirchenvorstand wie auch Synode oder, also nicht nur für Frauen, sondern zum Beispiel auch für Jugendliche und SeniorInnen oder für, weiß ich nicht, Menschen mit Behinderung oder so.
Also ich weiß nicht, ob die Quote an sich sinnvoll ist oder ob die machbar ist. Ich glaube, also ich weiß, also sinnvoll oder nicht, das weiß ich gar nicht. Machbar ist eher so die Frage, aber ich glaube, die Diskussion darüber, die ist wichtig, um nämlich genau das zu sagen. Also es ist wichtig, dass im Kirchenvorstand nicht nur Männer sitzen. Es ist wichtig, dass Jugendliche ein Mitspracherecht in der Synode bekommen. Es ist wichtig, dass die verschiedenen Perspektiven, die auf die Arbeitswelt oder auch dieses die Arbeit zu Hause oder dieses Familienleben geworfen werden, dass die vorkommen. Und wie ihr das macht, das ist ja völlig egal. Das kann ja auch sein, dass, keine Ahnung, ein Vater, der total engagiert ist und voll den Blick fürs Familienleben hat und was da, der das genauso gut einbringen kann, die Perspektive, aber dass man darüber mal diskutiert und dass man das mal auch mal ab und zu mal jedenfalls so ein bisschen stachelmäßig mal offenlegt, guckt euch doch mal an, wer sitzt denn da bei euch im KV und sind das wirklich, ist es wirklich so, dass eure Gemeinde aus hauptsächlich Männern besteht oder warum ist denn das so? Ja. Und da müsste man dann fragen, warum gibt es vielleicht auch weniger Frauen, die sich für dieses Amt bewerben? Woran liegt denn das? Ist das vielleicht so, dass die zu den Zeiten, wo der KV stattfindet, halt nicht kommen können? Ja. Oder also ich denke, die Diskussion darüber, die ist wichtig, ob eine Quote an sich, also wie sollte die aussehen? 50-50 ist das dann, also ja, das wäre vielleicht von der Verteilung her gut, aber ich weiß nicht, ob das halt, also ob sich das realisieren lässt.
Nee, ich habe mich nur gefragt, wie Gerechtigkeit weiter durchgesetzt wurde, außer dass man vielleicht, keine Ahnung, grundlegende Reparation für die Feminizide während der Hexenverfolgung in Anführungszeichen. Das finde ich auch spannend. Na egal. Wir schweifen ab und deswegen würde ich jetzt nochmal zum Abschluss die Frage stellen. Unser Slogan ist ja, wir fordern Alternativen zum Wirtschaftswachstum. Grenzenloses Wachstum ist unrealistisch oder schädlich, deswegen aber was wäre denn deine Alternative zum Wachstum? Wo würdest du gerne noch wachsen?
Also ich persönlich würde gerne darin wachsen, mehr Verständnis an vielen Stellen für einfach das Leben von anderen Leuten zu haben oder vielleicht auch die Sichtweisen von anderen Leuten. Also ich merke irgendwie gerade, dass bei diesen ganzen Diskussionen auch um Corona und was da so ist und wo das herkommt und bleibt, dass das irgendwie so viele versuchen irgendwie, ich weiß nicht, einfache Lösungen zu haben und mich nervt es total Und ich glaube aber, dass es nicht hilft, dass mich das nervt irgendwie, sondern ich würde halt irgendwie gerne mehr verstehen, was ist denn da dahinter, um dann vielleicht sagen zu können, na warte mal, worum geht's denn eigentlich?
Ja.
Und vielleicht da auch so gesellschaftlich gesehen so ein bisschen mehr, so eine Art, ich weiß nicht, manchmal wäre ich gerne eine größere Influencerin, wenn das mal neudeutsch auszudrücken, irgendwie
dein erster Schritt
darin zu sagen, Mensch, Leute, eigentlich gibt es so viele Dinge, die wahrscheinlich alle Menschen irgendwie wollen, ne? So dieses Thema gesund sein oder irgendwie sich halt wohlfühlen und das, dieses sich mit anderen zu vergleichen andauernd oder so, dass das nicht besonders hilfreich ist darin, also dazu glücklich zu sein oder und vielleicht auch so ein Verständnis zu haben oder zu vermitteln, es gibt Dinge, die kann keiner beeinflussen. Ich nicht, du nicht, der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht und auch die Kanzlerin nicht. Ne? Also so dieses Ding von, es gibt Dinge, die entziehen sich unserer Kontrolle und das zu verstehen und darin auch so ein Stück, damit auch einfach ein Stück zu wachsen im Sinne von, dass man das halt auch abgeben kann, an wen auch immer. Ich sag, ich gebe das an Gott ab, jemand anders, der nicht religiös ist, der meditiert sich davon oder läuft durch die Natur. Aber dieses Bewusstsein zu haben, ich kann beispielsweise nicht alles beeinflussen. Und ich muss das auch nicht. Und sich dann wiederum ein bisschen von zu lösen, von manchen Dingen, von denen man meint, die müssten jetzt so oder so sein. Das war jetzt ein großer Rundumschlag. Mhm. Also wachsen so im Verständnis, also aber so, wenn du mich fragst, worin will ich jetzt wachsen, ist so tatsächlich so ein bisschen im Verständnis, aber auch in der Argumentation also mit der ich halt auch Menschen so ein bisschen ansprechen kann oder vermitteln kann. Ja.
Vielen Dank.
So.
Das ist, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Heute noch sehr gerne
zu reden und genau, dann verabschieden wir uns für heute. Genau, und dann bis zum nächsten Mal an alle, die zuhören.
Ja, danke schön für die Einladung und bis bald.
Bis bald.